Und das ist so ein generelles Problem im Community-Management, beim Aufbau von Communities. Mhm. Die Unternehmen denken immer nur aus ihrer Perspektive. Ja. Was ist wichtig für mich? Was wollen wir? Was brauchen wir? Anstatt mal wirklich die Seiten zu wechseln, sich zu überlegen, was ist denn das Beste für die Kunden? Wie können wir es denen so einfach wie möglich machen, ohne dass das bei uns jetzt 1000 Prozesse mehr. Meistens ist es ja so, dass wenn man es für die Kunden vereinfacht, es gleichzeitig für das Unternehmen auch einfacher und besser wird. CXB.
Der CXB-Podcast. Die Stories hinter guter Experience.
Gute Customer Experience entsteht nicht nur durch einen reibungslosen Kaufprozess oder exzellenten Kundenservice. Sie entsteht vor allem dort, wo Beziehungen wachsen, Menschen sich austauschen und es Marken gelingt, echte Verbundenheit zu schaffen. Genau darüber spreche ich heute mit Tanja Laub. Sie ist Community-Strategin, Autorin, selbst Podcasterin und weiß, worauf es im Community-Management wirklich ankommt. Tanja ist eine der prägendsten Stimmen im deutschsprachigen Community-Management. Seit rund 20 Jahren begleitet sie Unternehmen dabei, Communities erfolgreich aufzubauen, Menschen miteinander zu vernetzen und langfristige Beziehungen zwischen Marken und ihren Kundinnen und Kunden zu schaffen. Und zwar schon lange, bevor Community-Management durch soziale Netzwerke überhaupt zum Trend wurde. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich total.
Sehr schön, ich starte einfach direkt rein. Du hostest ja ebenfalls einen Podcast mit dem Namen Einhorn und Glitzer, den wir euch für die Zuhörer natürlich auch in den Shownotes verlinken werden. In deinem Podcast sprichst du mit unterschiedlichen spannenden Persönlichkeiten über Community Management. Zu Beginn der Folge stellst du deinen Gästen dort eine Frage, die wir heute gerne auch dir stellen wollen. Was bedeutet für dich Community Management und was verstehst du darunter? Ich rechne mit einer sehr guten Antwort. Du hast es ja, du hörst ja seit 2 Jahren viele Antworten. Du kannst die beste raussuchen.
Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Nein, alles gut. Community Management ist für mich Beziehungsmanagement. Der Aufbau von Verbindungen zwischen Menschen, wirklich zuzuhören und das aber auch nachhaltig im Sinne von nicht nur, ja, ich stelle eine Frage, ich habe zugehört und sage dann ja, sondern es passiert danach auch wirklich was. Mhm. Also mit diesen Informationen wird irgendwas gemacht. Produkte werden verbessert, Dienstleistungen angepasst, Strukturen verändert. Und das Ganze kommt dann auch wieder zurück zu der Person, die die Idee, Frage oder Anregung hatte. Also gutes Community-Management ist nicht einfach nur eine Antwort auf einen Kommentar, sondern sie schließt diesen Kreis und verändert Dinge zum Positiven auf beiden Seiten.
Cool, das heißt, es darf nicht im Vakuum passieren, sondern es muss irgendwo integraler Teil der Interaktion zwischen Mensch und Marke sein.
Ja, absolut.
Du beschäftigst dich ja schon seit rund 20 Jahren mit dem Thema Community Management. Lange bevor das überhaupt so ein gängiger Begriff geworden ist, wie es heute ist mit dieser Omnipräsenz. Wie bist du damals zu dem Thema gekommen?
Klassische Antwort, ich wollte in die Medien.
Fair. Irgendwas mit Medien machen.
Irgendwas mit Medien. Eine davon war ich auch. Und dann habe ich mich noch nach dem Studium nur auf 2 Praktika beworben. Mhm. Alles andere waren feste Jobs. Und das Praktikum, das ich dann angenommen habe, war bei Clipfish, die damals angetreten sind, das deutsche YouTube zu werden.
Ja.
Die hatten gerade, ja?
Ja. Ist und dunkel, aber ich entsinne mich.
Und die sind damals quasi einen Monat vorher gelauncht. Und alles noch ganz frisch, ganz neu. Und dann hieß es, ja, okay, an meinem ersten Praktikumstag, wer kümmert sich denn um die Nutzer-E-Mails? Meine Hand ging hoch. Ja, E-Mails, Nutzer, mache ich.
Wird schon irgendwie passen.
Krieg ich hin. Und da das alles noch so neu war, hatte ich kurz über lang alles auf meinem Schreibtisch, was irgendwie mit der User-Interaktion zu tun hat.
Ja.
Ich habe mich ums Backend gekümmert und wie man da die Funktionen anpassen kann. Ich habe mich um die ganzen Adminrechte gekümmert. Ich habe mich um die komplette User-Moderation nach außen gekümmert.
Ja.
Ich habe mich darum gekümmert, wie man Funktionen für User besser anpassen kann.
Als Praktikantin. Startups, da geht das.
Ja.
Okay.
Da also funktioniert das direkt und von da an war ich alles, was mit Communities zu tun hat und so
lag bei
bin
dir.
Ich. Ja, lag bei mir und.
Geil.
So bin ich in dem Bereich gelandet, der mich dann auch nicht mehr losgelassen hat.
Nee, sehr cool. Wie alles, was man heute mit Social Media verbindet, Instagram, Facebook, TikTok, das gab es damals ja noch nicht. Ich bin selber erst Ende der 90er geboren, deshalb ich habe leider keine Erinnerungen an die Zeit damals. Wie ging Community Management in den frühen 2000ern?
Naja, damals war vieles halt wirklich Foren.
Mhm.
Moderation in diesen alten, sehr verstaubt aussehenden Forenlandschaften, ja, die es zum Teil heute auch noch gibt.
So Fachforen so.
Ja, ja, genau. Und das Schlimme ist ja auch so ein bisschen, wenn du heute von Communities sprichst, dann hat jeder direkt so diese verstaubte Forenlandschaft im Kopf, anstatt das Coole, was es heute, ja, wirklich ist. Und das, es hat sich zwar vieles verändert, so gerade von der technischen Seite, absolut auch von den Anforderungen, dem Umgang damit. Aber was gleich geblieben ist, ist wirklich so diese Verbindung zwischen Menschen zu schaffen, der Austausch miteinander.
Ja.
Und dass es nicht nur ums Senden geht, sondern ums Miteinander. Und dieses Senden kam ja dann quasi erst später. Also so 2010, als dann die Unternehmensaccounts, ja, auf Facebook und Co. erschienen sind und dann alle in Social Media gemacht haben. Und ab dann kannte man auch den Begriff Community Managerin.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil am Anfang Social Media ist ja als etwas zwischen Menschen entstanden. Wann und wie hast du erlebt, dass Marken auf einmal Teil von diesem Kosmos geworden sind?
Naja, Marken haben irgendwann erkannt, da sind unsere Nutzer.
Ja.
Und wo die Nutzer sind, wollen wir natürlich auch hin. Müssen
wir auch sein, klar.
Und über die Jahre gab es dann halt so ein schleichenden Prozess, dass natürlich auch die sozialen Netzwerke immer mehr erkannt haben, okay, von diesen Unternehmen kriegen wir Geld.
Klar.
Also verändern wir mal ein bisschen den Algorithmus.
Ja.
Und das hat sich ja auch vieles verwandelt. Also früher war Facebook ja wirklich so dieses, wo du mit Freunden weltweit im Austausch bleibst.
Ja.
Ich habe in Australien studiert. Ich habe mich mit meinen ganzen Freunden über Facebook connected.
In Kontakt geblieben, klar.
Ich wollte da zuerst gar nicht hin, weil es war irgendwie das x-te Netzwerk, wo es hieß, bitte, ja, registriere dich hier. Und ich so, oh ja, noch eins, okay, wenn ihr meint.
Wer hätte gedacht, dass Facebook so das, ja, erste einer neuen Generation sei, ne?
Ja.
Das ist echt spannend. Ja, das, ich finde es besonders spannend, was du sagst, dass die halt irgendwann realisiert haben, da sind ihre Nutzer oder da sind ihre Kunden. Wir kommen ja als Unternehmen ursprünglich auch aus dem Kundenservice. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung, die finde ich. Das hat ja angefangen mit irgendwie einem Brief und dann konnte man irgendwann eine E-Mail schreiben, dann angerufen. Und ich finde, Marken müssen halt ihre Kunden da treffen, wo die Kunden sich wohlfühlen. Weil am Ende des Tages, wenn ich in meiner Komfortzone bin, wenn ich da bin, wo ich mich eh aufhalte und da mit meinen Marken interagiere und da gar nicht mehr raus muss, das ist von vornherein eine viel positivere Erfahrung. Also da können Marken sich viel Arbeit, die sie an anderer Stelle haben, ersparen, indem sie den Leuten einfach da begegnen, wo die Leute sowieso sind und wo die sich sowieso wohlfühlen.
Ja, absolut. Und trotzdem sieht man es heute immer noch, dass wenn ich eine Anfrage auf Facebook stelle, im Chat oder was immer, und ja, die läuft entweder ins Nichts oder es kommt eine automatische Antwort im Sinne von, hier ist unsere Supportadresse, bitte wende dich dahin.
Ja.
Aber die Kunden suchen sich ja ihren Kanal.
Eben.
Die wollen dann in diesem Moment auf Facebook kommunizieren. Ja, es geht nicht alles dort, man darf nicht alle Daten dort schicken, aber dann muss ich das erklären, wieso, ja, und warum. Aber einfach nur, ja, hier ist unser Support und das, was du uns erzählt hast, trag das bitte nochmal 1:1, ja, an 20 anderen Stellen ein. Nee.
Nee, ich muss schon das vom Kunden gewählte Medium akzeptieren und wenn ich ihn da raushole, muss ich das schon sehr, wie du sagst, sehr proaktiv erklären, warum.
Und das ist so ein generelles Problem im Community-Management, beim Aufbau von Communities. Mhm. Die Unternehmen denken immer nur aus ihrer Perspektive.
Ja.
Was ist wichtig für mich? Was wollen wir? Was brauchen wir? Anstatt mal wirklich die Seiten zu wechseln, sich zu überlegen, was ist denn das Beste für die Kunden?
Ja.
Was würde ich
als Kunde selbst wollen?
Ja, genau. Wie können wir es denen so einfach wie möglich machen, ohne dass das bei uns jetzt 1000 Prozesse mehr. Meistens ist es ja so, dass wenn man es für die Kunden vereinfacht, es, ja, gleichzeitig für das Unternehmen auch, ja, einfacher und besser wird.
Klar. Na, das ist ja am Ende des Tages auch, ob ich jetzt eine Nachricht auf Facebook beantworte oder ob ich eine E-Mail beantworte. Also wir sind natürlich logischerweise als Dienstleister sehr in den Backend-Prozessen dahinter. Das ist ja sehr ähnliche Arbeit. Und ich finde auch, eine moderne Markenkommunikation muss Omnichannel funktionieren. Die muss, naja, wie wir sagen, die Kunden halt da treffen, wo sie sich wohlfühlen. Was ist denn, das ist eine sehr generelle Frage, was würdest du denn als die größte oder die zentrale Herausforderung im Community-Management bezeichnen? Wenn ich jetzt eine Marke bin oder ich fange neu bei einer Marke an und ich habe das Thema bekommen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll. So ein bisschen wie du vor 20 Jahren. Was ist die größte Herausforderung?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Wir sind ja vor allen Dingen im externen Community-Management. Da sieht es immer ein bisschen anders aus als intern. Mhm. Extern ist es so, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass das Potenzial unterschätzt wird. Und zwar sowohl das Potenzial, was den Aufwand angeht, okay, als auch das Potenzial, was gutes Community-Management wirklich leisten kann. Es wird oft angesehen so als, ach ja, das kann man mal nebenbei machen, mhm, oder hier hat eine Person, es ist ja nur die 2-3 Kommentare beantworten.
Genau.
Aber genau das ist halt eben nicht Community-Management. Und wenn ich halt wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden und Kundin eingehen will, dann brauche ich zum einen Zeit und Ressourcen und zum anderen sehe ich dann aber auch, und das ist das zweite Potenzialding, was es im Unternehmen bewirken kann. Denn niemand kennt die Kunden besser als die Kunden selbst.
Das stimmt.
Und wir geben so viel Geld für Marktforschung aus, wenn ja eigentlich die Kunden es uns freiwillig und gerne und immer wieder liefern.
Ja.
Und die zweite große Herausforderung leider, leider aktuell ist der Umgang mit Hate Speech, der einfach seit Jahren zunimmt, dieser Hass im Netz. Mhm. Und da stehen Community-Managerinnen vor einer richtig großen Herausforderung.
Absolut. Das finde ich einen super interessanten Punkt, den du sagst, dass die Kunden ja bereitwillig quasi eigentlich sagen, was sie empfinden und sagen, was sie an der Marke stört, gut finden, was auch immer. Ich finde Community-Management ist eine fantastische Möglichkeit, dem Kunden einen Platz am Tisch zu geben. Und wie du sagst, weil selbst Marktforschung, also die beste Marktforschung, ja, du kannst das natürlich ins Unendliche treiben, wie granular du die Daten aufbereiten willst. Es ist immer eine Annäherung. Du kannst segmentieren, so viel du willst. Am Ende des Tages, du brichst es ja eigentlich fast nie auf genug Individuen runter, dass du wirklich repräsentativ über deine gesamte Kundenbasis das kriegst. Community Management bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Oder die Social Media Welt generell bietet da natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Ja, absolut. Und da sitzen im Team 3 Leute zusammen am Tisch, diskutieren, überlegen sich, was können wir machen, was würde den Kunden was bringen, anstatt einfach die 2.000 bis 20.000 Leute zu fragen, die vor ihrer Haustür stehen, anklopfen und sagen, hallo, ich will mitreden.
Eben, absolut. Mal auf dich persönlich zurückzukommen. Du hast jetzt ja eine der wahrscheinlich längsten Karrieren in dem Bereich in Deutschland, da du von Anfang an dabei warst. Was war denn so deine größte persönliche Herausforderung in dem Thema? War das irgendwie, das so den Eltern erklären, was man da eigentlich macht, weil es ein komplett neues Thema war? Oder was, wenn du jetzt so zurückguckst, war deine größte Herausforderung bisher?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie eine Schallplatte zu agieren.
Mhm.
Weil ich heute einige der Dinge von damals immer noch erzähle, von denen ich gedacht hätte, dass wir längst über diesen Punkt hinweg sind.
Okay, zum Beispiel?
Welchen Wert Communities wirklich haben können, wenn man da wirklich Zeit investiert. Ja. Und wie Communities auf den Unternehmenserfolg einzahlen können. Dass das ganze Community-Management kein Selbstläufer ist, dass es eben nicht nur ein paar Kommentare beantworten ist. All diese Dinge, die da zusammenkommen. Und ja, meinen Eltern zu erklären, was ich so beruflich mache, das ist auch schwer, aber
ist immer noch schwer.
Mittlerweile so ein Podcast hilft.
Das hilft, ja, kann man zuhören.
Ja, da kann man zuhören. Oder auch wenn ich im Podcast irgendwo zu Gast bin und dann, hier ist ein Link, hört mal zu.
Sehr schön, das ist sehr lustig.
Du willst noch mehr gute Experiences? Dann haben wir was für dich. Die CX und Brezen geht in die nächste Runde. Im Januar 2027 bringen wir wieder die Menschen zusammen, die Customer Experience, Kommunikation und kreativen Wandel neu denken. Noch mehr Infos zur CX und Brezen gibt's in den kommenden Folgen. Stay tuned!
Ich nehme mal an, in den letzten 20 Jahren hat sich ja doch aber einiges im Bewusstsein der Firmen und der Gesellschaft getan, wie wertvoll Communities sind.
Ja.
Erlebst du das heute, dass relativ branchenübergreifend Unternehmen sich bewusst sind, dass das wertvoll ist? Oder hat man immer noch diesen Stereotypen, weiß ich nicht, Autoteilzulieferer auf der Schwäbischen Alb, der sagt, uns betrifft das eigentlich überhaupt nicht?
Nee, es ist branchenübergreifend. Also wenn ich gucke, für welche Unternehmen ich schon gearbeitet habe, das geht von NGOs, über Pharma, über Auto, Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Luftfahrt.
Also alle, die mit Kunden interagieren oder mit Menschen interagieren.
Ja.
Gab es in den letzten Jahren irgendeine Situation bei dem Thema, die dich wirklich überrascht hat? Oder irgendein Trend, der aufgekommen ist, wo du sagst, das hättest selbst du nicht kommen sehen?
Naja gut, so die Wucht von KI, das hätte ich nicht kommen sehen.
Im Community Management.
Ja, generell. Also, dass KI kommt, das haben mit Sicherheit einige Leute irgendwann mal vorhergesehen.
Klar,
ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe kein Data Science studiert.
Ich habe es trotzdem nicht kommen sehen.
Und Von daher, das ist ja eine Entwicklung. Ja. Ne? Und was die Community-Landschaft sehr verändert hat, ist, und ich muss jetzt, sorry, leider ins Jahr 2020 zurück, die Pandemie.
Ja.
Dadurch, dass dann vieles vom Analogen ins Digitale gegangen ist, dass wir uns nicht mehr persönlich treffen konnten, mhm, dass die Termine nicht mehr stattfanden, die Treffen nicht mehr stattfanden. Und dadurch ist vieles digitaler geworden und das hat auch, ja, dem ganzen Thema nochmal so einen Schwung gegeben. Das hat quasi so die ganze Branche um 10 bis 20 Jahre fast vorwärts nach vorne, ja, genau, ja.
Unter anderem auf LinkedIn habe ich gesehen, dass für dich der Begriff Community klar von einem Publikum zu unterscheiden ist.
Yes.
Warum ist dieser Unterschied so wichtig? Und vielleicht erklär den Unterschied mal für Leute, die dein Buch nicht gelesen haben.
Okay, ich fange vielleicht mit der Erklärung vom Unterschied an, und zwar mit meinem Lieblingsbeispiel. Mhm. Und ich erkläre das immer ganz gerne mit einem Konzert.
Okay.
Denn da waren die meisten Leute schon mal, das kann man nachvollziehen. Wir haben diesen Konzertabend und die Band steht auf der Bühne.
Mhm.
Und die spielt und hat Spaß und das Publikum ist da und die interagieren miteinander und jeder feiert sich und sich selbst, ja, und die heizen sich gegenseitig an. Mega Abend.
Ja.
Irgendwann ist das Konzert vorbei, Band verlässt die Bühne, Publikum geht nach Hause.
Ja.
Morgen vielleicht zu einem ganz anderen Konzert, andere Band, andere Künstler. Doch vorne vor der Bühne steht noch eine kleine Gruppe an Menschen.
Mhm.
Und die stehen noch da, wenn die Band schon lange weg ist.
Mhm.
Und diese kleine Gruppe, diese Hardcore-Fans, die kennen sich gegenseitig, die kennen sich untereinander, weil sie sich immer und immer wieder bei den einzelnen Konzerten vor Ort treffen. Ja. Die reisen der Band hinterher. Die wissen mehr über die Band als die Band,
die Band
über
selber.
Sie. Ja. ja. Ne? Die organisieren irgendwelche Grillabende, die halten Banner hoch, die reisen mit. Und diese kleine eingeschworene Truppe,
mhm,
die sind viel, viel weniger, aber die existieren auch, wenn die Band gar nicht da ist. Die tauschen sich miteinander aus und die produzieren in diesem Sinne auch Dinge, ja, die da rauskommen. Die sind ganz anders emotional involviert.
Ja.
Und im Publikum ist keine Community, aber aus Teilen des Publikums kann ich eine Community entwickeln.
Okay, das heißt, ich ist auch wie so ein Trichter, ich fange mit dem großen Stadion an und versuche mehr und mehr davon in die kleine Traube reinzukriegen, die am Ende nach der Show noch dasteht.
Ja, genau, absolut. Und das Problem mit dem Begriff Community ist, dass, mhm, der aktuell so inflationär, so komplett überproportional, ne? Ja. Jeder Influencer auf TikTok, Instagram,
hat
so
eine Community.
Meine Community, meine, ja. Die reden von ihren Fans und Follower.
Ja.
Ja, do it, feel free. Also,
aber das heißt, für dich eine Community ist wirklich, da muss auch da muss eine beidseitige Beziehung sein. Es kann nicht komplett einseitig nur konsumierend sein, sondern da muss auch eine wirklich eine emotionale Bindung von den Community-Mitgliedern zurück zur Band oder zur Marke oder zu dem Faktor sein, um den herum sich diese Community bildet.
Ja, und es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur auf dieser Bühne zu stehen, eine, mhm, Ansage zu machen im Sinne von, ihr seid alle tolle Fans und feiert mit uns und welches, ja, Lied sollen wir als nächstes spielen? Sondern da gehört es auch dazu, andere Räume zu schaffen, wo diese, ja, Fans sich vielleicht treffen können, Events zu organisieren oder die Fans zu fragen, welches Bandshirt irgendwann mal kreiert werden soll.
Ja, okay.
Und nutzt den Begriff, welchen auch immer ihr wollt, really, I don't care. Mhm. Aber wichtig ist, und das bringt mich zur ersten Frage, was ist denn wirklich, warum ist mir dieser Unterschied so wichtig? Da steckt eine ganz andere Erwartungshaltung dahinter und eine ganz andere Strategie. Ich kann nicht erwarten, dass ich meine Fans und Kunden und Kundinnen wie ein Publikum behandle, mhm, und gleichzeitig das Engagement einer Community zurückkriege. Und diese Dissonanz, mhm, die stört mich.
Das ist sehr spannend. Wir sind in Deutschland ja, wir haben ja immer irgendwie Panik vor allem gefühlt. Wir gucken immer, was könnte als Schlimmstmögliches passieren. Wenn ich das jetzt gerade so höre, dann klingt das ja, sagen wir mal, ich bin jetzt der Marketingchef von irgendwas, von einem, weiß ich nicht, Käsehersteller und muss oder will eine Community heranziehen. So, die wird sich ja wahrscheinlich nicht von alleine bilden, egal wie lecker mein Käse ist, also muss ich die ja proaktiv kuratieren. Das bedeutet ja aber, ich muss der eine gewisse Mitgestaltungsmacht über mein Narrativ, über meine Marke geben. Erlebst du, wenn du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, dann eine gewisse Vorsicht, also einen gewissen Widerstand dagegen, Leuten, die ja auch am Ende Dritte sind, die ja nicht, deren Narrativ ich ja nicht kontrollieren kann, so wie ich es bei Mitarbeitern kann, denen da so eine Mitgestaltungsmacht zu geben?
Der Widerstand wird weniger. Das, okay, war früher mehr. über die Jahre hat man gesehen, okay, das bringt was, wenn wir die wirklich mitgestalten lassen. Mhm. Wichtig ist aber, dass man gewisse Regeln und Safeguards einhält.
Okay.
Und wenn die Kunden mit mir arbeiten, dann sorge ich dafür, dass die da sind. Wenn sie es alleine machen,
sind
okay.
Sie halt nicht da?
Nee, sind sie oder nicht da, nicht weil ich würde immer so ein Korrektiv einbauen, dass nicht die Nutzer immer alles bis zum Ende entscheiden. Ich nenne das immer so gerne diesen Priel-Moment, wobei Priel heute wahrscheinlich auch anders reagieren würde. Aber es gab vor Jahren mal, ich vermute, du kennst diesen Case, als Priel dazu aufgerufen hat, dass man das Design ihrer Spülmittelflasche designt. Mhm. Und auf Platz 1 stand irgendwas mit Hähnchenbratduft und so ein abgebildetes Brathähnchen.
Ja.
Und Priel hat es damals aus dem Wettbewerb genommen und hat gesagt, das wollen wir nicht.
Na, das ist falsch.
Ich glaube, dass die heute cooler reagieren würden. Und
kleine
das
Limited
Markt,
Edition auf dem
ja,
Markt bringen
genau.
oder sowas.
Und
ja,
ich glaube, die würde denen aus den Händen gerissen
natürlich,
werden. Ne?
Natürlich.
Mega
wie war das? War das Lidl mit dem Döner-Croissant jetzt vor einer
ja,
Weile?
Ja, genau. Ja, ja. Die genau. haben das ja auch gerade gemacht. Und
eben solche, da gibt es ja Beispiele.
Die Rittersport-Einhorn-Schokolade, die damals ne, durch ja. die Decke ging. Es gibt so 1000 Beispiele. Ja. Da will ich auch gar nicht irgendwelche Marken positiv oder negativ hervorheben. Aber ich würde trotzdem immer sagen, okay, an einem Punkt kommt eine Jury rein, entweder in der Vorauswahl, worüber dürfen die Nutzer und Nutzerinnen die Kunden abstimmen
ja.
oder dass die über die Kunden über die Top 3 oder Top 5 oder whatever
ja,
abstimmen
und
am Ende wählt die Jury.
Die Marke dann doch wieder.
Ja, genau. Die Kontrolle. Ja. Weil man muss ja auch gucken, da stehen ja auch ganz andere Überlegungen noch dahinter. Ne? Das Ganze muss ja in die Produktion passen. Die Kosten müssen vertretbar sein. Da sind rechtliche Gründe dahinter. Und das sind einfach Dinge, die muss man abwägen. Und das sind Dinge, die können die Nutzer natürlich nicht abwägen. Und deswegen muss immer irgendwo so ein Korrektiv rein, dass man sagen kann, mega coole Idee, geht aber leider nicht, weil, keine Ahnung, irgendwelche Lizenzbestimmungen oder whatever.
Ja.
Und dass man da einfach eingreifen kann, würde ich sowas mal mit einbauen.
Das finde ich sehr spannend, weil es gibt ja auch immer mal wieder Beispiele, wo sich so Communities, ja, ob das dann wirklich die Community, aber Shitstorms basically, also wo sich das Internet verselbstständigt und etwas, was eigentlich gut ist, sehr, sehr negativ auffassen. Ich weiß nicht, welcher Käsehersteller es war, aber da gab es ja auch, ich glaube, letztes Jahr, wo die halt neues Design für ihre Verpackungen hatten und verschiedene Menschen drauf hatten und das Internet, genau, ist zu, warum auch immer, katastrophal fand. Ich weiß nicht, ob das jemandem, der mit dir zusammengearbeitet ist, schon mal oder hat schon mal passiert ist, während ihr in der Zusammenarbeit wart, aber wie geht man als Marke mit sowas einerseits richtig um und andererseits sagt nicht instinktiv, okay, wir hören komplett auf damit, sondern wie trennt man diese schlechteren Elemente der Online-Welt von seiner eigentlichen Community?
Ja, ich hatte das mal beim Kunden, allerdings bin ich da quasi erst als Feuerwehr rein.
Okay, das heißt, okay.
Das heißt, als das Ganze schon am Brodeln war, kam dann so, wir brauchen jemanden, der das hier nochmal irgendwie
die
in
Kuh
Ruhe bringt.
Holt, ja.
Was ich immer empfehlen würde, fangt nicht an, euch über solche Situationen Gedanken zu machen, wenn ihr mittendrin seid, sondern macht euch vorher Gedanken und agiert vorher und zwar auf zwei verschiedene Art und Weisen. Zum einen, es braucht einen Krisenkommunikationsplan im Sinne von, ab wann habe ich eine Krise? Was bedeutet eine Krise? Wie agiere ich dann? Wie erreiche ich den Geschäftsführer samstagsabends um 22 Uhr und wer hat dann die Handynummer?
Ja.
Und in welchen Fällen würde ich diese Person jetzt anrufen? Das ist so das eine. Und das andere ist das, wo wir ganz zu Beginn schon mal drüber gesprochen haben. Community Management ist nicht einfach nur ein paar Kommentare beantworten. Es ist auch nicht einfach nur Spam, Hetze und Hass löschen. Sondern ich muss in den Austausch gehen und der beste Weg dahin ist empowerndes Community Management. Das heißt, nicht nur die Kommentare zu beantworten, wo eine Frage drin ist, sondern auch dahin gehen, wo einfach nur eine Anmerkung war. Nachfragen stellen, sich bedanken, dass Leute sich Zeit genommen haben, hier einen Kommentar zu hinterlassen. Wir haben alle nur 24 Stunden.
Klar.
Und jemand hat hier einen Kommentar geschrieben und sich die Zeit genommen. Da muss ich das wertschätzen. Und wenn ich diese Wertschätzung immer und immer wieder in meinen Kommentarspalten zeige, wenn ich die Kunden und Nutzerinnen befähige, positiv mit mir zu interagieren, wenn sie sehen, da kommt was zurück, dann sind es die eben auch, die in solchen heißen Phasen das Unternehmen verteidigen.
Ja.
Und einem Unternehmen kann nichts Besseres passieren, als dass die Kunden Fürsprecher für eine Marke werden.
Klar. Community Management ist ja auch, also der Podcast soll ja eigentlich sich um Customer Experience drehen und wir hatten ja eben schon, dass das Community Management auch immer ein Teil des Kundenerlebnisses ist. Wie siehst du das, die Relation zueinander von Community Management und Customer Experience?
Wie die beiden zueinander in Beziehung stehen?
Genau, ja.
Die können sich beide sehr, sehr gut befeuern. Denn ich kann den Kunden zwar was vorsetzen, aber ob es wirklich ankommt, müssen die Kunden mehr sagen. Mhm. Und ich kann ganz viele Dinge vorher abfragen und wirklich das Community Management liefert quasi die Daten und Erkenntnisse für gute Customer Experience, die es dann umsetzen muss. Und ich habe einen total coolen Case, ein schönes Beispiel, und zwar den Lufthansa Co-Creation Hub. Mhm. Die sind gestartet mit Vielfliegern. Heute ist die Community offen für alle, findet auf einer eigenen Plattform statt. Und da ist die Community wirklich sehr, sehr eng verzahnt mit der Marktforschung. Und die kreieren eigene Produkte mit ihrer Community zusammen. Die haben zum Beispiel das erste Klasse-Set der Swiss zusammen mit einer ausgewählten Testgruppe neu entwickelt. Cool. Dass wirklich geguckt wurde, okay, ihr als Kunden, was hättet ihr denn gerne in diesem Set? Mhm. Welche Produkte sollen da rein? In welcher Qualität, in welcher, ich glaube sogar Farbe, weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber die haben dann wirklich auch Testprodukte entwickelt, die Kunden und Kundinnen eingeladen, dass sie die Haptik einmal greifen konnten und ausprobieren konnten.
Wow.
Und haben so wirklich durch gutes Community-Management, den Aufbau einer Community, ihre Produkte so entwickelt, dass der Customer Experience sagt, ja,
besser.
Super. Ja. Und cool. Als sie damals angefangen haben, gehörte die Community tatsächlich zur Customer Experience Abteilung.
Interessant, okay. Customer Experience ist ja in der Regel breiter, als Community Management abdecken kann. Community Management ist ja per seiner Definition mehr oder minder limitiert auf den digitalen Raum. Meine Customer Experience...
Da würde ich widersprechen, aber ja.
Inwiefern?
Naja, ich kann mich mit meiner Community ja auch offline austauschen. Es gibt ja auch Offline-Treffen. Mhm. Im besten Fall ist eine Community sowieso immer hybrid.
Mhm.
Wenn wir bei der Lufthansa bleiben, dieses Treffen, die Haptik zu treffen, das war ein Vor-Ort-Treffen.
Okay.
Und ja, die haben auch die Nutzer, die viel beigetragen haben, zu verschiedenen Treffen eingeladen.
Okay.
Telekom hilft, macht das immer wieder, dass die einmal im Jahr zum Heavy Tea einladen. Und zwar ihre Nutzer, die wirklich aktiv und engagiert sind, die laden sie vor Ort ein, machen mit denen Workshops. Ja, dann hat man nicht diese riesige Masse von 20.000, 200.000 Leuten. Man hat weniger, aber dafür sehr kondensiert.
Dann stelle ich die Frage anders. Community Management kann ja nie die gesamte Kundenerfahrung abdecken. Ich habe ja auch Dinge, ich krieg mal von meiner Versicherung einen Brief, der ist ja in der Regel nicht vom Community Management Team geschrieben, sondern der ist für Rechtsabteilung oder für Rechnung. So. Sehr, sehr wenig Marken, und das sehen wir ja jeden Tag in unserer Arbeit hier, sehr, sehr wenig Marken haben ein über alle Touchpoints hinweg wirklich kongruentes Kundenerlebnis.
So. Ja.
Kann Community Management an anderer Stelle schwache Kundenerfahrung ausgleichen? Kann es das rechtfertigen oder muss? Oder kann Community Management nur wirklich sein Potenzial entfalten, wenn auch die anderen Interaktionen, die ich mit der Marke habe, also wenn ich im Kundenservice anrufe, wenn ich einen Brief kriege, wenn ich einen Brief schreibe, auch in Tonalität und Qualität dem, was ich im Community Management mache, angepasst sind?
Es muss schon beides passen. Also wenn eine Marke wirklich schlecht ist in dem, was sie tut und die Produkte nicht funktionieren und der Kundenservice sich nie meldet und das kann das beste Community Management nicht auffangen. Ne, dann sagen die Leute zwar, du machst einen tollen Job, aber der Rest vom Unternehmen ist halt nicht toll.
Mhm.
Aber es kann das Ganze nochmal, wenn beides gut läuft, auf ein anderes Level heben. Die können sich gut ergänzen, aber es kann es nicht komplett ausgleichen, nee.
Es wollen ja immer alle Customer Lifetime Value maximieren. Und es wollen ja auch eigentlich alle, ich glaube, es gibt kein Unternehmen in Deutschland, das nicht in seine Kunden investieren will. Trotzdem erleben wir zumindest, wenn wir in Vertrieben für unsere eigenen Community-Management-Leistungen, die wir auch anbieten, sind, da ist oft noch eine gewisse Überzeugungsarbeit zu leisten. Community Management ist noch kein zentraler Punkt der Investitions- und Budgetplanung von vielen Unternehmen. Warum ist das so?
Weil sich dieser Wert super schwer einfach in der Excel-Liste erfassen lässt. Ne, ich buche eine TV-Media-Ad oder ich investiere in Google-Ad-Budget und Summe X.
Klar, produziert
Impression
auch.
Impression Y, Click-Through-Rate, whatever. Ja. Habe ich alles. Und das ist im Community-Management schwieriger. Es gibt eine vom CMX, eine große amerikanische Community-Organisation, bringen so einen jährlichen Report raus, die sagen, 85% sagen, die Community ist unternehmenskritisch im positiven Sinne. Also die liefert wirklich den Wert. Mhm. Aber gleichzeitig können nur 24% wirklich den Wert, den eine Community bringt, finanziell beziffern. Mhm. Und man muss da manchmal nach so Proxy-Kennzahlen schauen. Also was wäre passiert, wenn wir diesen Fehler nicht so früh durch gutes Community-Management erkannt hätten und das Produkt verändern konnten? Also welcher Wert ist uns dadurch, weil es ist ja nie angefallen, ne?
Ja, klar.
Oder der Shitstorm, der verhindert wurde. Das Produkt, das durch eine Idee vom Kunden umgesetzt wurde, was hat dieses Produkt gebracht?
Wie begegnest du denn der Frage, wie man das greifbar macht, was du tust? Also weil es wird ja vermutlich, jedes Unternehmen will ja irgendwie, muss ja irgendeine Form von ROI zumindest rechtfertigen, wenn er nicht messbar da ist. Wie kann man gutes Community Management trotzdem irgendwo für einen Finanzchef greifbar machen?
Es gibt Zahlen, die das gut greifbar machen. Das ist zum Beispiel die Call Deflection Rate. Also Support Communities ist total einfach, das deutlich zu machen. Weil es so eine Ratio gibt, ich glaube 31 zu 1, müsste ich nochmal nachgucken, wo es wirklich darum geht, so oft wird eine Antwort durchschnittlich gelesen. Das heißt, die Leute, die sich eigentlich beim Kundenservice melden wollen, haben ihre Antwort schon gekriegt, tun das nicht. Und das kann man ja dann gegenrechnen. Jeder Anruf, jede Minute im Kundenservice an der Hotline kostet uns Summe X. Das ist nicht und dadurch haben wir das und das gespart. Weil am Ende muss gutes Community-Management halt immer auf diese zwei Faktoren einzahlen, entweder Kosten gesenkt oder Umsatz gesteigert. Und da muss ich mir halt dann die Zahlen ziehen. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, um welches Unternehmen es sich handelt und was das Unternehmen gerne möchte. Wollen sie die Kundenloyalität steigen? Wollen sie mehr Produkte abverkaufen? Und wo wollen sie was womit erreichen?
Akzeptieren denn Unternehmen Community Management noch als Blackbox? Also ich muss da investieren und ich weiß, ich kann meinen ROI nicht wirklich quantifizieren? Oder ist schon mittlerweile die klare Erwartungshaltung von den Entscheidern in den Unternehmen irgendeine Form von Messbarkeit?
Nee, die verlangen schon eine Messbarkeit.
Okay.
Ohne geht's nicht.
Ich kann mir deine Antwort schon denken, ich würde es aber trotzdem mal fragen. Kann gutes Community Management nebenher laufen oder brauche ich dafür dedizierte eigene Verantwortliche? Also kann ich, es gibt ja zum Beispiel kleinere Unternehmen, kleinere Mittelständler, weiß nicht, kleine Schuhhersteller oder so, die den Kundenservice einfach über ihre gesamte Organisation ausgeteilt haben. Die haben eine Telefonnummer, da rufst du an und das wird dann, je nachdem, wer der Erste, der frei ist, der kann in der Buchhaltung sitzen, der kann in der, so, irgendwo. Kann ich das im Community Management genauso machen, theoretisch, oder brauche ich, damit das gut gemacht ist, eigene Verantwortliche oder halt einen externen Partner, der dafür verantwortlich ist?
Du kannst das nebenher machen, aber du machst es halt nicht gut.
Okay, also Gutes kann ich nebenher laufen. Sehr fair. Okay. Also brauche ich vernünftige Community-Manager. Welche Fähigkeiten brauchen die denn?
Ja, also das Schönste wäre natürlich, wenn überall eine dezidierte Person sitzt, die hauptverantwortlich dafür zuständig ist.
Klar.
Das ist nicht die Realität. Meistens ist Social Media und Community miteinander verknüpft. Mhm. Und nein, das ist nicht der gleiche Job.
Vielleicht einmal für den Unterschied?
Ja, Social-Media-Verantwortliche kümmern sich vor allen Dingen so um die Kanalstrategie. Mhm. Auf welchen Kanälen sind wir unterwegs? Sind wir auf Facebook, TikTok, Instagram? Welche Inhalte spielen wir da? Und die Community-Manager, Managerin sind für direkte Interaktion mit den Kunden und Kundinnen zuständig. Ja. Aber das hört nicht in der Kommentarspalte auf, sondern es geht dann wirklich darum, die verlängerte Schnittstelle ins Unternehmen und auch wieder zurück zu sein. Mhm. Also dass wirklich was aus diesen Kommentaren auch dabei herauskommt und sich Dinge verändern.
Es wirkt auf mich immer so, oder der Unterschied zwischen den beiden, als wäre Social Media mehr dieses One-to-Many-Senden und Community-Management fast schon so, ja, so auf halber Strecke zwischen Social Media und Kundenservice sitzend, weil es einerseits halt dieses One-to-One wirklich interagieren und auch eine Verbindlichkeit in der Interaktion schaffen, was du klassischerweise im Kundenservice hast. Andererseits bist du aber natürlich in einem Umfeld, wo du ja doch sehr mit dem Content des Social Media Teams interagierst und arbeitest und daran angelegt bist, weil ich vermute ja mal, es gibt ja meistens irgendeine Form von Triggerpoint, warum ich die Marke kontaktiere, was kommentiere, die anschreibe. Und ich glaube, oft ist das ja der Content, der gepostet wird. Ne? Nicht mal unbedingt, ich habe ein Problem mit dem Produkt, sondern es ist, hey, ich fand das toll oder blöd oder super, dass ihr euch dafür einsetzt. Also diese Emotion muss ja irgendwo getriggert werden.
Ja, absolut. Und es kommen noch zwei andere Herausforderungen hinzu, die diesen Job so speziell und herausfordernd machen. Das eine ist, wir sind ja vor allen Dingen in der textbasierten Kommunikation. Mimik, Gestik fehlen. Ich weiß oft gar nicht so genau, wie ist das jetzt gemeint, was da steht. Und aufgrund von diesen fehlenden Emotionen wirkt oftmals vieles harscher,
ja,
was da geschrieben wurde. Oder wenn die Kunden das mal gerade zwischen Tür und Angel schreiben und sich gar keine Gedanken drum machen, wie klingt das jetzt, kann vieles negativer ankommen, als es eigentlich gemeint war. Und zum anderen, wir schreiben ja nie nur für diese eine Person, sondern es sind ja ganz, ganz viele und der größte Anteil, die mitlesen.
Ja.
Und wir antworten ja auch für alle anderen. Und deswegen ist es so schlecht, wenn eine Frage unbeantwortet bleibt oder eine Kritik, weil da geht es ja nicht nur um diese eine Person, wie wenn eine Person eine Mail schreibt und wir antworten dieser einen Person. Das hier können alle anderen
auch sehen.
Und die sehen, okay, du hast nicht reagiert. Du hast nicht kommuniziert.
Ja.
Und deswegen ist, um auf deine Frage zurückzukommen, welche Eigenschaften diese Rolle braucht, ganz klar Empathie, eine gute Kommunikationsstärke, wirklich auch Resilienz, je nachdem, in welchen Bereichen man unterwegs ist, ist allerdings vor allen Dingen Medien und Politik, wo die angesprochenen Hasskommentare sehr, sehr stark sind. Ja, ich muss mich gerne mit Leuten austauschen wollen. Ich muss kommunikationsstark sein. Die Rolle hat so sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten, weil das ist ja nur das, was nach außen geht. Nach intern muss ich in der Lage sein, wenn ich alles in mir vereine, wirklich die Bedürfnisse der Kunden auch strategisch intern weiterzugeben. Welche Abteilung ist dafür zuständig? Wie zahlt das auf den Unternehmenserfolg ein? Wie können die Dinge im Unternehmen umgesetzt werden? Also die Rolle kann wirklich dahin gehen, dass man quasi nach extern Kommunikationspressesprecher ist und nach intern Change- und Transformationsverantwortlicher.
Einmal noch zurück, weil du eben so ein bisschen diese, manchmal die Ambivalenz, wie Dinge eigentlich wirklich gemeint sind. Wie stehst du zu Emojis in der Kommunikation von Marken? Weil ich, wenn ich mir alleine meine jüngere Schwester, die benutzt Emojis ganz anders als ich, wiederum ganz anders als meine Eltern. Ich glaube, das würde jeder interpretiert Emojis ja sehr unterschiedlich. Ist das zu riskant? Also jenseits der, klar, dieser Lachwein-Smiley, das ist wahrscheinlich relativ sicher, aber...
Emojis sind wichtig, weil sie transportieren Emotionen. Ich rate meinen Kunden dazu, Emojis zu nutzen, aber in Maßen, nicht 5 Emojis auf 3 Sätze. Und auch tatsächlich, was du gerade schon angedeutet hast, nur die Emojis, von denen ich wirklich weiß, welche Bedeutung sie haben, die unverfänglich sind, die nicht anders interpretiert werden können, weil es sind einige Emojis, von denen man das nie annehmen würde. Ein Kugelschreiber, eine Holztür, die heute von Leuten mit rechten Gesinnungen dazu benutzt werden, sich unter Gleichgesinnten zu erkennen. Und da muss man wirklich aufpassen, welche Emojis man verwendet.
Wenn ein Unternehmen jetzt heute bisher in dem Gebiet sich da komplett gegen gewehrt hat und jetzt sagt, okay, jetzt wollen wir eine Community aufbauen. Jetzt haben wir eine neue Führungskraft, die sagt, es ist jetzt Zeit. Wo sollten die anfangen? Was wären die ersten Schritte, die du raten würdest?
Na, der erste Schritt ist, wir zuerst mal gucken, okay, braucht es wirklich eine Community und was verstehen die unter einer Community? Weil es gibt die einfache Definition, eine Gruppe mit den gleichen Interessen. Das ist die einfachste Definition einer Community. Mir geht die immer nicht weit genug. Was ist das Ziel, das ich mit der Community habe? Möchte ich das, was auch in den sozialen Netzwerken passiert, intensivieren und rundherum noch etwas aufbauen mit Events, Stammtischen, solchen Dingen? Oder möchte ich wirklich eine Ideation-Community aufbauen, wo ich mit Leuten Produkte gemeinsam entwickle. Mhm. Und da würde ich halt zuerst schauen, okay, was verstehen Sie unter einer Community? Braucht es wirklich eine Community?
Das heißt, es gibt auch Unternehmen, die brauchen keine.
Nicht für die Horror, also jedes Unternehmen ja, aber nicht unbedingt für die Herausforderung, vor der sie stehen.
Okay.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte meine Suchergebnisse in Google verbessern, mhm. dann kann ich das mit Foren zum Beispiel erreichen, weil ständig aktualisierter Content, neue Inhalte von neuen Nutzern, Google liebt das, wenn sie nicht gerade einen Algorithmus ändern. Aber wenn es mein Ziel ist, dieses Forum nur aufzubauen, damit ich bei Google auf der ersten Seite stehe,
ja.
Ja, sorry, dann investiere in SEO und SEA und dann hast du das erreicht. Aber wenn ich mehr über die Bedürfnisse von meinen Kunden und Kundinnen wissen will, dann ist eine Community oder meine Prozesse und Produkte mhm. verbessern will, dann ist genau das Richtige. Das Coole war, als ich bei Douglas die Community aufgebaut habe, die Kunden haben uns nicht nur erzählt, welche Produkte sie gerade gekauft haben, ja, sehe ich auch in meinen Daten, aber die haben uns erzählt, wie sie Produkte nutzen, teilweise ganz anders, als sie eigentlich vorgesehen waren. Mhm. Und die haben uns vor allen Dingen erzählt, welche Produkte sie als nächstes kaufen wollen und was ihnen bei uns im Sortiment fehlt.
Das ist natürlich extrem wertvoll. Und das ist ja wieder diese Kundenstimme am Tisch, die, ja. die man sonst durch Marktforschung teuer und irgendwie annähernd finden
genau
müsste.
Das.
Spannend. Das sind ja aber alles Positivbeispiele. Jetzt ist ja aber das Erste, was vielen bei Community Management einfällt, ist ja der omnipräsente Shitstorm. Es muss ja aber nicht immer so weit gehen. Wie sollten Marken aus deiner Sicht mit Negativität, die ihnen entgegenschlägt, umgehen? Es gibt ja diese Beispiele von manchen amerikanischen Burgerketten, die dann da lustig frech zurückschlagen irgendwie und das manche feiern es, andere finden es, wie können die? Traut man sich an sowas ran? Ist man immer entschuldigend? Wie geht man mit Negativität im Netz um?
Diese Angst vor Shitstorms ist vor allen Dingen Unsicherheit und Unwissenheit.
Mhm.
Denn die Gefahr von Shitstorms ist gar nicht mehr so groß. Ja, früher waren plötzlich mal so 20.000 negative Kommentare total schlimm. Und das kommt heute auch teilweise noch vor, dass Dinge negativ viral gehen. Aber die haben oftmals andere Auslöser.
Mhm.
Deswegen ist die Gefahr gar nicht mehr so groß. Aber es ist oft so, aber wenn es irgendwo ein Problem gibt, möchte ich doch eigentlich, dass diese Leute zu mir kommen und mit mir über das Problem, mit meiner Marke sprechen,
ja.
anstatt dass sie das auf anderen Kanälen tun, wo ich nicht reagieren und wo ich nicht agieren kann.
Mhm.
Das heißt, das ist die Hauptfrage, die ich mir stellen muss. Möchte ich, dass diese negativen Gespräche auf einer anderen Plattform stattfinden?
Oder bei mir.
Oder bei mir, wo ich tatsächlich Einfluss nehmen kann. Und dann ist es wichtig, tatsächlich die Leute, die im Community Management arbeiten, zu schulen und nicht nur zu sagen, okay, du setzt dich jetzt an die Kommentarspalten, mhm. weil, und das habe ich tatsächlich schon häufiger erlebt, du machst ja den Kundenservice am Telefon und du schreibst E-Mails. Also
kannst
du
das.
Also kannst du auch das, genau. Aber das ist eine komplett andere Welt.
Auf jeden Fall.
Ne, da gehören so viele andere Dinge dazu. Ja. Diese Öffentlichkeit.
Ich versuche, das ist ja wieder dieses One-to-Many. Ne? Das ist,
ja,
das wird
genau.
ja doch dann von vielen gesehen und ja. eben nicht nur von einem, ja. von einem.
Deswegen schult die Leute, erstellt Moderationsschemata, gibt mhm. den Leuten Sicherheit im Umgang mit dem Medium. Denn dann machen die Leute das auch gerne
mhm.
und dann funktioniert das auch. Und zum anderen auch, fangt nicht erst an, Community-Management zu machen, wenn die Krise oder die Kritik schon da ist. Sondern macht das von Anfang an und was wir vorhin schon hatten, ne, zeigt mhm. Wertschätzung, geht auf die positiven Kommentare ein.
Ja.
Und wenn ihr da einen guten Austausch habt, dann kann euch eine Krise auch gar nicht mehr so viel anhaben. Also je nachdem, was für eine Krise
ja,
und auf anderen Level. Ne?
Immer, klar,
also bevor das jetzt irgendwie falsch gedeutet wird.
Ja, klar.
Und aber es ist, ne, und die Krise hat ja andere Auswirkungen dann.
Ja, klar.
Aber
ja, klar.
ist nicht so, dass dann im Community Management plötzlich nur noch die ganzen Spalten voll sind.
Mhm. Weil du gerade sagtest, dass dieses Risiko für Shitstorms gar nicht mehr so groß ist, wie viele es noch empfinden oder wie omnipräsent das Thema noch wirkt. Wir machen auch Social Media Betreuung und Community Management für verschiedene Marken. Und ein Faktor dieser Dienstleistung, der unseren Auftraggebern immer enorm wichtig ist, ist nach wie vor dieses 24/7 irgendwie so Emergency Monitoring. Ist das ein valider Request, deiner Meinung nach? Ist das noch, muss eine Marke zu jeder Uhrzeit einerseits wirklich reagieren und zum anderen einen Shitstorm dann innerhalb von zwei Stunden einfangen, auch um 3 Uhr morgens? Sollte er sich da wieder erwarten bilden oder ist das eigentlich, ist das Risiko so überschaubar mittlerweile, dass sowas gar nicht mehr nötig ist?
Eine Marke muss nicht 24/7 reagieren, aber sie sollte natürlich mitbekommen, was in ihren Kommentarspalten los ist und wenn sich gerade wirklich eine Krise andeutet, das ist ja auch meistens etwas, was auch mit anderen Bereichen im Unternehmen zu tun hat.
Ja.
Also es kann ja entweder extern ausgelöst sein oder intern.
Ja.
Und wenn irgendwas irgendwo mit einem Produkt passiert ist, weil das Produkt Feuer gefangen hat solche Sachen sollte ich natürlich irgendwie mitkriegen.
Ja.
In einer Krise würde ich aber auch nicht direkt reagieren. Ich muss jetzt erstmal die Fakten wissen.
Mhm.
Ich muss zwar schnell reagieren, aber nicht übereilt.
Ja.
Und für alle anderen Dinge, ich rate tatsächlich ganz gerne dazu, Öffnungszeiten zu kommunizieren und zu sagen, wir sind von dann und dann erreichbar. Die Nutzer werden trotzdem schreiben und sollen sie auch, tun sie auch. Ich meine, die sind 24/7 aktiv. Aber um einfach so eine gewisse Erwartungshaltung zu haben, das ist die Zeit, in der du mit einer Antwort rechnen kannst.
Mhm.
Ansonsten gibt es ja gute Monitoring- und Listening-Systeme, die halt das Ganze dann übernehmen, wo man drauf schauen kann. Und zum anderen gibt es halt auch Agenturen, die tatsächlich nur die Randzeiten abbilden.
Mhm. Uns zum Beispiel. Also wenn jemand braucht, ihr Shownotes.
Ja. Nee, aber, und wo es dann ja auch gar nur darum geht, drauf zu schauen. Also die gar nicht mal antworten.
Sondern einfach nur sicherstellen, einfach da ist keine große Katastrophe.
Genau. Es ist alles im Lot und der Rest kann bis Montag warten. Weil wenn es wirklich ein Problem gibt, ich weiß noch, in so meinen Anfangszeiten bei RTL, als ich Kochbar und Frauenzimmer aufgebaut habe, erstens mal, die Probleme kommen immer Freitagabend 22 Uhr.
Natürlich, immer.
Immer?
Ja.
Und ich habe dann tatsächlich lieber mich Freitagabend noch mal 1-2 Stunden hingesetzt, habe das Problem gelöst und den Konflikt wieder besänftigt.
Ja.
Wenn ich das Ganze bis Montag hätte durchlaufen lassen.
Heizt sich auf.
Ne? Ja, dann habe ich 1,5 Wochen damit zu tun.
Ja.
Nee.
Das finde ich auch sehr, wir haben einen, also schon eine Weile her, dass die das so gemacht haben, mittlerweile wollen sie das nicht mehr, wir haben einen Kunden, einen Lebensmittelhersteller, die wollten wirklich jeden Morgen so eine Art All-Clear haben, also einfach nur so eine Bestätigungsmail, die auch intern an deren Management gegangen ist, so keine Krisen gehabt, keine schlimmen Kommentare, alles war gut. Aber da wirklich das so ein präsentes Thema für die, also diese Sorge, so haben wir mittlerweile ein bisschen besänftigen können und mittlerweile ist das da entspannter, aber die wollten wirklich jeden Morgen ein All-Clear haben.
Ja. Aber ich verstehe das. Also mich hat diese Zeit von damals auch so geprägt, dass ich heute auch, es gibt ja Leute, wenn sie in Urlaub fahren, Mails zu alles weg und Co. Ich kann es nicht. Gut, als Selbstständige ist es auch nochmal was anderes.
Absolut,
aber ich habe da einfach gelernt, ich gucke lieber einmal 5 Minuten, sehe, es alles okay.
Seelenfrieden
und hergestellt. Genau, habe da meinen Seelenfrieden anstatt, war einmal tatsächlich so, ich war 3 Wochen in Urlaub in Kuba zu einer Zeit, als es da noch nicht wirklich Internet gab.
Mhm.
Ich kam zurück und großes Chaos.
Ja.
Das möchte ich einfach nicht nochmal erleben.
Kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Wir haben jetzt ja schon über ein paar deiner Stationen gesprochen. Du hast ja über die letzten Jahre mit vielen, vielen auch namhaften Unternehmen zusammengearbeitet. Gibt es da irgendwelche Zusammenarbeiten oder Anekdoten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich hatte tatsächlich neulich so einen Fall, wobei, das ist gar kein CX-Case.
Hören wir uns trotzdem an.
Aber ich fand es total spannend, auch für mich selbst, weil es eine Sache ist, die ich bis heute noch keine Lösung dafür habe. Und zwar ging es um interne Kommunikation für ein Krankenhaus und wie man alle Mitarbeitende erreichen kann. Und das ist zwar für die Leute, die am Schreibtisch sitzen, okay und einfach, aber wie gehst du mit den Leuten in der Pflege und auf Intensivstationen um? Die dürfen aus Hygienegründen kein Handy benutzen. Es gibt zwar Terminals auf den Stationen, da schauen ihnen aber ständig die Angehörigen oder Patienten drauf.
Ja.
Da dürfen sie das auch nicht nutzen. Und sonst kann man sagen, ja gut, okay, ein Termin hat 5 Minuten Zeit oder ich schreibe diese E-Mail morgen. Aber wenn da ein Patient liegt,
dann hat er keine 5 Minuten Zeit.
Dann hast du keine 5 Minuten und dann kannst du nichts anderes machen. Und das ist was mich in letzter Zeit tatsächlich sehr geprägt hat und beschäftigt hat in der Kommunikation. Wie gehe ich mit solchen Momenten um, dass ich diese Mitarbeitende trotzdem erreiche, dass sie trotzdem ihre Informationen erhalten?
Das heißt, du arbeitest auch nicht nur mit Firmen zusammen, die mit so einem klassischen B2C-Kontext zu dir kommen und sagen, wir wollen hier, wie du sagtest, mehr Absatz machen oder Kosten senken und wollen deshalb eine externe Community aufbauen, sondern du machst auch viel, viel interne.
Ja, also ich mache B2C, B2B, intern. The lot.
Spannend. The lot. Das ist sehr schön. Gab's denn, fällt dir ein Case ein, wo du sagst, hier hat Community Management oder eine Community die Customer Experience einer Firma wirklich nachhaltig geprägt und verbessert?
Ja, das ist der Lufthansa-Case, den ich vorhin erzählt habe. Weil die das wirklich so gut in alle Bereiche integriert haben. Das finde ich total spannend. Ein ähnlicher Case sind tatsächlich die Allianz Zukunftsgestalter.
Okay.
Bei Versicherungen denkt man ja oft so, boah, tröge. Ja. Aber auch die haben eine externe Community und verbessern die Prozesse zusammen mit ihren Kunden und Kundinnen. Die haben einen Skipass gemeinsam mit der Community entwickelt. Mhm. Die haben wie die Webseite am besten für die Rentner und Rentnerinnen gestaltet ist. Wie verschiedene Produkte am besten designt sind für ihre Kunden, entwickeln die zusammen mit der Community.
Wer sind denn diese Menschen, die in so einer Community von einer Versicherung sind? Also was erlebst du da für Menschen, die wirklich, weil ich muss mich ja schon enorm mit meiner Versicherung identifizieren. Also ich bin jetzt persönlich kein Allianzkunde, aber ich habe zu meiner Versicherung nicht so eine emotionale Bindung, dass ich mich in meiner Freizeit hinsetzen würde und sage, hey, hier, so und so könnt ihr eure Website verbessern. Also was sind das für Menschen und wie, gerade weil eine Versicherung, um jetzt mal bei einem Beispiel zu bleiben, klassischerweise jetzt nichts ist, womit man so sehr viel Zeit mental verbringt, es sei denn, man hat halt ein Problem und braucht sie. Was sind das für Menschen, die sich da so emotional so einbringen?
Es gibt in jedem Bereich diese Leute. Und es kann sein, dass ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe und deswegen möchte, dass sich was verändert.
Okay.
Es kann aber auch sein, ich habe total gute Erfahrungen gemacht und will was dazu beitragen, dass es weiterhin so bleibt.
Okay.
Und ja, Versicherung ist jetzt nicht das Thema, wo ich auch direkt sagen würde, aber wenn ich sage, okay, das ist eine Versicherung, die hat mir schon so sehr geholfen und ich möchte einfach, dass es so bleibt.
Okay.
Weil im Endeffekt, wenn ich mich einbringe, habe ich ja was davon. Ich möchte ja, dass die Versicherung etwas für mich ändert.
Mhm.
Und deswegen gibt es in jedem Bereich diese Leute, die sich so sehr dafür engagieren, dass die Unternehmen mit denen zusammenarbeiten können.
Im internationalen Vergleich, sind deutsche Unternehmen da, wie stehen wir da? Verglichen wir zum Beispiel Amerikanern oder dem asiatischen Raum, was das Thema Community Management angeht? Hängen wir da hinterher oder haben wir den Trend von vornherein eigentlich verstanden und mitgenommen?
Nee, wir hängen da sehr hinterher, gar nicht mal nur mit den Staaten, auch wenn du musst gar nicht so weit fahren. Guck dir UK an, guck dir die Niederlande an. Das geht so komplett einher, aber auch, dass wir im Digitalen so komplett hinterherhängen. Und dadurch ist das bei uns alles so sehr verzögert. Also es gibt ja auch wenige große Communities, die quasi so als Leuchtturm agieren. Es gibt so ein paar alteingesessene, wirklich gute Communities. Und es kommen auch ein paar neue hinzu. Aber so eine richtig vielfältige Landschaft, jetzt auf eigenen Plattformen zum Beispiel, wie es das in anderen Ländern gibt, gibt es das gar nicht. Und
auf eigenen Plattformen, sorry, dass ich unterbreche. Das heißt, es gibt in anderen Ländern wirklich Firmen, die haben eigene Plattformen geschaffen und darauf machen sie ihre Communities. Also gar nicht mal unbedingt auf, oder meinst du jetzt so die Facebook-Seite von
Nee, ich meine eigene Plattformen.
Wirklich eigene Plattformen.
So wie Chefkoch, Motortalk das hier macht. Lufthansa, der Co-Creation Hub hat ja auch eine eigene Plattform. Die Allianz hat die eigene Plattform. Da gibt es ganz, ganz viele. Telekom hilft, genau. Und da gibt es in Deutschland gar nicht so viele im Vergleich zu den anderen Ländern. Und was auch total spannend ist, jetzt zum Beispiel Anthropic, der Hersteller von Claude, diesem KI-Unternehmen, die sind auf der Suche nach einem Community-Strategen. Die bauen Botschafter-Communities auf. Das kennt man hier in Deutschland kaum.
Gar nicht, nee. Oder kaum, ja. Spannend. Warum hängen wir da so hinterher?
Das ist digital, möchten, brauchen, sollen wir das? Also wir hängen ja, dieses ganze Digitale hängt da einfach mit hinterher und dieses neue Dinge ausprobieren. Also ich glaube, andere Länder sind da einfach innovativer.
Ja.
Und die probieren mehr neue Dinge aus.
Wenn wir mal nach vorne schauen, wie, also wenn du jetzt mal schaust, was seit Corona passiert ist, wie siehst du sich das in die nächsten 5-10 Jahre fortsetzen?
Communities und Community Management wird immer wichtiger. Aus verschiedenen Gründen. Das eine ist so diese riesige Informationsflut, die wir von allen Seiten bekommen. In den sozialen Netzwerken. Ne? Mach den Feed auf und da rauscht alles durch. Die Leute sind einfach überflutet und erschlagen von dem, was in den sozialen Netzwerken passiert, was in der Welt passiert. Es trommelt einfach so viel auf einen ein. Das heißt, es gibt ganz viele, die sich jetzt schon aus den sozialen Netzwerken in kleinere Nischen zurückziehen und sich mehr an anderen Orten austauschen. Kleinere Communities werden wieder viel, viel relevanter. Dann kommt noch hinzu, dass wir so eine Entscheidungsfatigue haben. Wir wollen nicht mehr unbedingt uns entscheiden, weil ne, wir treffen jeden Tag 1000 Mikroentscheidungen.
Ja.
Und dann fällt es uns manchmal schwer, selbst den Urlaub zu buchen, was ja was Tolles ist.
Aber einfach wieder Entscheidungen und Fragen und wie komme ich hin?
Genau, ich kann und möchte mich gerade nicht entscheiden.
Genau.
Dazu kommt alles, was mit der KI ist. Dadurch kommen ja noch mal viel mehr Inhalte. Wir wissen, KI ist toll. Ich liebe KI, ich arbeite jeden Tag damit.
Ja.
Aber trotzdem stimmt ja nicht immer alles, was dahinter steht.
Nein, definitiv nicht.
Die sind ja eher dazu gebaut, dass sie schön klingen. Klar. Und ich muss das Ganze validieren. Und deswegen sind Communities so toll, weil sie Vertrauen aufbauen. Sie zeigen genau die Marke hier oder die Person, die weiß, wovon sie spricht. Diese Marken und Personen stehen für dieses Wissen mit ihrem Namen ein.
Ja.
Und der Trend geht, was heißt der Trend oder die Entwicklung geht aber dahin, dass das Vertrauen immer wichtiger wird, die Persönlichkeit immer wichtiger wird.
Ja.
Ich möchte mich nicht mit meiner Maschine unterhalten. Und Persönlichkeit, Vertrauen, Relevanz, das sind genau die drei Punkte, die Communities und Community Management liefern, die in Zukunft einfach extrem wichtig werden.
Wie siehst du denn, weil du eingangs schon sagtest, dass KI da einen großen Impact hat, wie auf fast alle Bereiche unseres Lebens. Wie siehst du denn, weil es gibt ja, LinkedIn ist ja voll mit, also jetzt gerade wir im Kundenservice, da natürlich eine KI übernimmt da ganz viel, übernimmt da auch ganze Interaktionen mit Kunden. Und das ist auch was, wo wir als Firma auch investieren, haben so ein Startup übernommen in dem Space, um da einfach mit der Zeit zu gehen und vorne dabei zu bleiben. Im Community Management ist ja gerade wichtig, meines Verständnisses nach zumindest und wie wir das für unsere Partner machen, dass es eben sich die Marke menschlich anfühlt, dass die Marke echt wirkt, dass die Marke eben nicht standardisiert klingt. Es muss schon einen Unterschied zwischen der Website und Social Media geben. Die Marke muss ja irgendwie menschlich und lebendig wirken. Wie siehst du KI da in den nächsten Jahren reinkommen?
KI kann wirklich in großen Teilen unterstützen.
Aber
sie ist ein Werkzeug, sie ist ein Tool. Sie sollte nie der letzte Endpunkt sein, wo der Kunde endet. Also es gibt ja irgendwie Standardanfragen. Gibt es das Produkt in meiner Größe? Gibt es das auch in Blau?
KI.
80% KI. Aber für diese restlichen 20% sollten halt Menschen da sein, die sich wirklich um Anliegen kümmern. Und das hilft ja beiden Seiten. Wenn ich nur eine schnelle Frage habe, weil ich wissen muss, ja, nein, grün, gelb, lila, dann bin ich total happy mit einer KI-Antwort.
Schnell, effizient.
Genau, das ist super für alle. Und deswegen hilft KI im Community-Management total, auch wenn es darum geht, große Datenmengen auszuwerten, Posts vorzuformulieren, wohlgemerkt nicht zu posten.
Aber wozu?
Bei Antwortmöglichkeiten zu helfen, der Tonalität zu unterstützen. Da können ganz viele Prozesse automatisiert werden. Aber die Zeit, die man dadurch gewinnt, die soll man dann bitte auch in den Aufbau von Beziehungen stecken und den persönlichen Austausch und nicht einfach nur sagen, ja, brauchen wir jetzt alles nicht mehr, macht alles die KI.
Okay. Das ist auch, wir stehen im Kundenservice oder in der Kundenservice-Sparte unserer Firma vor derselben Frage. Ne? Kann KI das nicht längst alles lösen? Und die, so ein bisschen die Guidelines, die wir für uns gefunden haben, ist alles, wo es wirklich primär transaktional ist, wo es administrativ ist, Adressänderungen, ja. Wie du sagtest, ist das in meiner Größe. Easy. Alles, was letztlich keine emotionale Sache ist, da ist KI wirtschaftlicher, schneller, effizienter und für beide Seiten auch absolut okay. Ich glaube aber, sobald Emotion im Spiel ist, steht auch irgendwo die Kundenbindung und die Kundenbeziehung auf dem Spiel oder zumindest ist in der Markschale. Und da, glaube ich, braucht es doch einfach den Mensch mit seiner empathischen Fähigkeit nach wie vor. Ne? Klar, also unterstützende absolut. Sachen, Kommentar vorschreiben, Post vorschreiben, eine E-Mail vorschreiben, klar, 100%. Ne? Das macht es effizienter, das macht einen Sinn der Welt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass der Mensch als Kontrollinstanz und als...
Nicht nur Kontrollinstanz, sondern wirklich auch als persönliches Element und zu wissen, okay, die Person kümmert sich wirklich um mein Anliegen, weil es ist ja keine Standardfrage, sondern ich habe ja was, wo ich wirklich Hilfe brauche.
Ja.
Und da möchte ich dann halt auch dieses gute Gefühl haben, da ist jemand, der kümmert sich drum. Und das macht ja dann auch, je nachdem, wo ich was erlebe, überlege ich mir dann ja auch, okay, ich gehe zu der Marke, weil da habe ich eine gute Experience gemacht.
Mhm.
Oder ich bleibe von der Marke weg, weil die Erfahrung war so schlecht.
Ja, 100%. So, du hast uns ein Buch mitgebracht, das du geschrieben hast. Das hat, ich habe nicht gesehen, wie viele Seiten.
600
Seiten. So, jetzt habe ich eine Frage, die das alles in einen Tipp kondensieren muss. Wenn du Unternehmen nur einen Rat geben dürftest, um Customer Experience über Community Management nachhaltig zu verbessern, was wäre das?
Fangt damit an und macht's gut.
Fair. So, wer mehr Details haben will, das Buch heißt Community. Ich nehme an.
Genau, einmal lesen bitte.
Einmal lesen bitte, einmal 600 Seiten schnell durchkämmen. Amazon und überall, wo es Bücher gibt.
Ja, auch lokale Buchläden.
Sehr schön. So, und wo wir in dieser Folge schon über Communities sprechen, möchte ich gerne eine ganz besondere Kategorie unseres Podcasts vorstellen, der persönliche CX-Moment. Am Ende jeder Folge möchten wir gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort kommen lassen und ihre persönlichen CX-Momente präsentieren. Ihr hattet beispielsweise als Kunde an der Supermarktkasse kürzlich ein Erlebnis, welches euch beeindruckt oder abgeschreckt hat. Teilt euren CX-Moment gerne mit uns. Am besten kontaktieren ist in den Shownotes. Wir haben uns vorab bereits umgehört und den heutigen CX-Moment teilt Markus mit uns. Als es vor ein paar Wochen so heiß war, bin ich nach der Arbeit noch schnell in den Supermarkt gegangen. An der Kasse habe ich dann festgestellt, dass ich meinen Geldbeutel zu Hause liegen gelassen hatte. Ich wollte meinen Einkauf schon wieder zurücklegen, kennen wir glaube ich alle. Da sagte die Kassiererin ganz entspannt, kein Problem, wir legen alles für Sie zurück, holen Sie einfach Ihr Portemonnaie und kommen Sie wieder. Als ich wenig später zurückkam, stand mein kompletter Einkauf bereits in einer Kühltasche verpackt bereit. Das hat sie vielleicht 5 Minuten zusätzliche Arbeit gekostet, mir hat es aber echt den Tag gerettet. Tanja, was sagst du dazu und hast du ebenfalls einen CX-Moment, den du mit uns teilen möchtest?
Tolles Beispiel, finde ich richtig gut. Ja, ich habe einen Moment, ist tatsächlich auch erst 3 Wochen her und ich reise super viel, bin total vielen Hotels, einchecken, auschecken und allein über diese Prozesse, ich glaube, ich könnte ein ganzes Buch schreiben.
Da lernt man die Untiefen der Kundenbeziehungen kennen, ja das geht mir auch immer so.
Ja, ja, auch die Untiefen von Design, wo ich mir denke, okay, warum habt ihr das jetzt so gebaut, da war Design vor der Funktion, auch wenn der Rest des Hotels ganz toll und großartig ist.
Check-in und Check-out-Erfahrung ist meine, alle Nägel in meinem Sack.
Ja. Und ich hatte neulich echt eine richtig tolle Erfahrung und in einem Hotel in München, ich hatte einen Call um 12.30 Uhr und der war super wichtig. Mhm. Das heißt, ich wollte den jetzt auch nicht irgendwo in einem Café oder Lobby oder whatever. Und dann bin ich an der Rezeption und habe gefragt, es gibt ja oft mal so ein Late-Checkout, weil ich sollte um 11 Uhr aus dem Zimmer raus. Und ich wollte, hey, kann ich noch irgendwie Geld bezahlen und dann um 13, 14 Uhr raus? Meinte er, nee, gibt's bei uns leider nicht. Was ich dir anbieten kann, hey, du kannst bis um 12 kostenlos in deinem Zimmer bleiben. Und danach, wir haben einen Konferenzraum, setz dich unten hin, bist du für dich alleine, mach da deinen Call.
Ja.
Das war großartig. Das hat das Hotel nichts gekostet. Und ich konnte ganz entspannt meinen Call machen, bin danach abgereist. Und es sind diese kleinen Dinge, wo ich es wichtig finde, egal ob digital oder analog. Und das zeigt ja auch das Supermarktbeispiel mit dem, ne, die Eistasche und so. Jemand hat sich Gedanken gemacht.
Ja.
Und das ist ja, wo es gerade im Bereich Customer Experience auch drauf ankommt, dass man sich Gedanken macht, weil jede Situation, jedes Design, alles kann man schwierig für Leute umsetzen oder einfach für Leute umsetzen.
Ja.
Und zu zeigen, man hat sich Gedanken gemacht, wie das Ganze gut und besser funktionieren kann, das bedeutet für mich gutes Customer Experience.
Customer Centricity. Absolut. Sehr schön. Tanja, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich denke, wir nehmen aus diesem Gespräch vor allem eines mit. Eine gute Customer Experience entsteht nicht nur durch gute Prozesse oder exzellenten Service, sie entsteht vor allem durch echte Beziehungen. Und genau dabei können Communities einen entscheidenden Unterschied machen. Sie schaffen Vertrauen, fördern den Austausch und geben Unternehmen die Möglichkeit, ihren Kundinnen und Kunden wirklich zuzuhören. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch tiefer in das Thema Community einzutauchen, dann kann ich euch Tanjas Buch Community wärmstens empfehlen. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, genauso wie Tanjas Website und ihre LinkedIn-Seite. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung, ein Abo und natürlich, wenn ihr den CXB-Podcast weiterempfehlt und teilt. Folgt uns gerne auch auf LinkedIn, um keine News über unseren Podcast mehr zu verpassen. Auch diesen Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge von CXB.
CXB, der Podcast. Echt, persönlich, mit Sinn für Wandel.